Wie in der Wissenschaft, wir versuchen ja immer erstmal Begriffe zu klären. Das mache ich jetzt. Es wirkt vielleicht ein bisschen langweilig, aber kann vielleicht auch erhellend sein. Also, ich werde mich in den nächsten Minuten um die Frage drehen, in welcher Weise Bildungsberatung Gestaltungskompetenzen für nachhaltige Entwicklung integrieren, darstellen, unterstützen, selbst entwickeln kann. Also ich frage mal, ich werde dabei nicht irgendwie einen Schwerpunkt legen auf sozusagen Gegenstände nachhaltiger Entwicklung, sondern auf den Lern- und Bildungsprozess selbst, in welcher Weise der nachhaltig sein kann, also auf Dauer gestellt werden kann. Lernen, dass sozusagen nicht nur bis zur übernächsten Woche, wie man es ja in der Schule macht. Die Schüler entwickeln ja schöne Strategien des Schülerns, bei denen sie nicht lernen müssen, sondern im Rahmen dieser Strategien eignen sie sich Wissen an, das sie dann sozusagen in 14 Tagen bei der Schulaufgabe verkaufen können. Und dann ist es wieder weg. Und dann ist der Kopf wieder frei für die wichtigen Sachen im Leben. Also ich weiß nicht, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Das ist eben das Gegenteil von nachhaltigem Lernen. Gut, was das im Einzelnen bedeuten kann, darauf komme ich zu sprechen. Mir geht es also um die Begriffe Bildungsberatung, Gestaltungskompetenzen, und eigentlich hatte ich nicht vor, auf Nachhaltigkeit einzugehen, aber weil es gerade in der Diskussion war, würde ich ganz gerne am Anfang einen kurzen Exkurs dazu machen, aus einer wissenstheoretischen Perspektive. Also für mich ist Nachhaltigkeit eine Wärmemetapher. Auf der einen Seite, sie eignet sich natürlich für verschiedenste politische Zwecke, das ist ganz praktisch für alle möglichen Menschen. Auf der anderen Seite ist es eine ganz interessante Kategorie. Es gibt sozusagen in der Wissenschaft an sozusagen verschiedensten Stellen solche Kategorien, die auf etwas Zukünftiges verweisen, ohne es tatsächlich positiv bestimmen und definieren zu können. Also Nachhaltigkeit würde ich mal eher als eine Leitidee beschreiben, die sich definitiv nur negativ definieren lässt. Also dort, wo Nachhaltigkeit nicht gelingt. Also wenn wir ökologische Kollapse erleben, wenn wir soziale sozusagen Kollisionen erleben und so weiter, dann wissen wir, dass wir mit der Leitidee Nachhaltigkeit etwas falsch gemacht haben. Ob wir mit neuen Projekten auf dem richtigen Weg zur Nachhaltigkeit sind, kann man nicht bestimmen. Man kann es nur hoffen und man kann sozusagen versuchen, alle möglichen, bestenfalls interdisziplinären Wissenszusammenhänge zu nutzen, um sich in Richtung nachhaltiger Entwicklung zu bewegen. Oft ist es dann so, dass man Nebenfolgen und so weiter übersehen hat und dann merkt man, man war vielleicht doch nicht ganz auf dem richtigen Weg. Also in diesem Sinne, positiv bestimmen, glaube ich, lässt sich's nicht. Es ist eher eine Leitidee, die sich sozusagen im Einzelfall nur negativ bestimmen lässt, also indem sie scheitert. Das hängt mit Wissen zusammen und damit leite ich über zu Bildungsberatung und Lernen. Das hängt mit einer Vorstellung von Wissen zusammen, die sich in der Moderne durchgesetzt hat, aber noch nicht in der Schule. Dort gibt es eher noch so ein, sag mal, eher mittelalterliches Wissensweltbild, nachdem sich Welt eben konstituiert über zunehmendes Wissen über Welt. Wie so eine Mauer baut sich das Wissen über die Welt auf, und wenn wir nur genügend geforscht haben, dann kennen wir irgendwann die Welt. Dieses Bild war ja lange Zeit in den Naturwissenschaften vertreten, aber wird auch dort heute nicht mehr vertreten. Die Physik hat sich schon längst von dieser Vorstellung abgewendet. Und in den Sozialwissenschaften spricht man von kontextuiertem Wissen. Wissen in der Moderne wird selbst zum Problem, ist nicht mehr das sozusagen Lösungswissen. Die Wissenschaft kann heute keine eindeutigen Antworten mehr geben. Ich kann Ihnen hier, auch wenn ich hinter diesem Mikrofon stehe, nicht definitiv sagen, wie Sie erfolgreich beraten können, wie Sie erfolgreich Nachhaltigkeit herstellen können oder. Ich kann Ihnen Wissensangebote machen, mit denen Sie individuell umgehen müssen und können. Und das heißt letztlich, dass es unendlich schwierig ist, solche komplexen Fragen wie Nachhaltigkeit zu beantworten, wenn sozusagen die notwendige Wissensbasis dafür nicht einfach sozusagen auf der Hand liegt, sondern sozial verhandelt, tatsächlich sozial verhandelt werden muss. Also so viel aus meiner Sicht zur Nachhaltigkeit und sozusagen dem Wissen und den möglichen Fachkompetenzen auch, die für diese Nachhaltigkeit erforderlich sind. Das heißt, gerade was Fachkompetenzen angeht, es reicht nicht einfach aus, sozusagen ein Schulbuch quasi zu inhalieren, um anschließend sozusagen fachliches Wissen zu haben. Heute ist klar, dass man mit jedem sozusagen Fachwissen, das man erwirbt, sozusagen einen größeren Überblick darüber gewinnt, was man nicht, noch nicht erworben hat. Die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen auf Probleme, auf gesellschaftliche oder eben auch auf individuelle Probleme, das ist sozusagen eine der großen Herausforderungen an Fachlichkeit. Also Fachlichkeit und sozusagen ja, die Reflexion von Fachwissen, das ist sozusagen in dieser Verbindung, darauf glaube ich, kommt es an und darauf werde ich mich jetzt in den nächsten Minuten auch konzentrieren. Also wenn ich von Bildungsberatung spreche, dann meine ich damit Lernberatung. Und Lernberatung für sozusagen oder mit dem Ziel, Gestaltungskompetenzen auszubilden. Entschuldigung, ich lasse mal den Gedanken Lernberatung nochmal weg und beschränke mich erstmal auf Gestaltungskompetenzen, um den Begriff kurz zu klären. Also Gestaltungskompetenzen kann man auch in unterschiedlichster Hinsicht verstehen. Es gibt sozusagen das klassische pädagogische Konzept der Handlungsorientierung. Ja, ich sag mal, man könnte heute sagen, was wollt ihr denn mit eurem Konzept nachhaltiger Entwicklung? Das hatten wir doch eigentlich schon sozusagen in den 60er Jahren. Robinson, Curriculum-Modell, Handlungsorientierung war doch genau sozusagen mit diesem emanzipatorischen Gedanken verbunden. Unterschichtkinder ran an die Blumentöpfe und so weiter, lasst die mal werkeln. Das sozusagen über sozusagen haptische Bewegungen begreifen, lernen, das war sozusagen das Konzept der Handlungsorientierung. Ist aus meiner Sicht mit dem Verständnis von Gestaltungskompetenz, wie ich es besitze, nicht identisch. Es ist aus meiner Sicht und war aus meiner Sicht immer sehr kognitiv orientiert. Es ging darum, tatsächlich Fachwissen exemplarisch in sozialen Situationen anzuwenden. Also von daher verfolgt es eher noch das alte Wissensmodell. Dann kann man Gestaltungskompetenzen verstehen im Sinne eines handlungsorientierten oder projektorientierten oder interdisziplinären Unterrichts- oder Bildungsprozesses. Da geht es also darum, eher als sozusagen Projektaufgabe Probleme, Problemstellungen gemeinsam zu lösen. Und auf die Art und Weise sozusagen Gestaltungskompetenz sowohl individuell als auch kollektiv, kooperativ zu gewinnen. Auch sozusagen diese Form habe ich, wenn ich über Gestaltungskompetenzen rede, nicht im Blick. Für mich sind Gestaltungskompetenzen, für mich ist Gestaltungskompetenz eines Menschen die Fähigkeit, sich in einer sozialen Handlungssituation zurechtzufinden. Ich bin also, wenn ich gestaltungskompetent bin, und das sind wir Gott sei Dank alle miteinander in den meisten Situationen des Alltags, sonst würden wir wahrscheinlich verzweifeln. Also wenn wir gestaltungskompetent sind, dann haben wir das Gefühl, die Befindlichkeit, dass wir in der Situation X, jetzt beispielsweise hier im Raum oder draußen in der Cafeteria oder wenn wir uns hinter das Autosteuer setzen oder wo auch immer, dann haben wir dort die Befindlichkeit, dass eigentlich so, wie wir handeln, das einigermaßen okay ist. Also wir sind zufrieden damit und können sozusagen die Anforderungen, die die Umwelt und Gesellschaft an uns stellt, in einer zufriedenen Art und Weise erledigen. Es gibt aber auch jede Menge Situationen, in denen wir uns nicht gerade als besonders handlungskompetent fühlen. Und in diesen Situationen gilt es, Gestaltungskompetenz zurückzugewinnen, sozusagen handlungsmächtig zu werden. Und das passiert über so etwas wie Selbstverständigung in der Situation. Möglicherweise habe ich den einen oder anderen von Ihnen schon mal mit meinen Kernbegriffen belästigt. Aber ich tue es wieder. Ich bin der Meinung, man kann das nicht oft genug hören. Also Selbstverständigung. Selbstverständigung ist eine Prozessqualität, die jemand in größerem oder weniger großem Umfang beherrscht. Selbstverständigung ist sehr eng mit fachlichen Kompetenzen verbunden. Experten, das zeigt die Expertiseforschung, Experten sind in herausragender Weise in der Lage, sich in komplexen, schwierigen, sozusagen lösungsoffenen Situationen flexibel zu orientieren, sich selbst zu verständigen und eine Lösung zu finden. Sie haben sozusagen das Fachwissen in einer flexiblen Art und Weise parat, dass es ihnen ermöglicht, schwierige Situationen zu lösen. Das fängt beim Klempner an, der sozusagen vor eine schwierige Installationssituation gestellt wird und hört irgendwo beim Ingenieur und Architekten und Wissenschaftler auf. Also die Fähigkeit, sich selbst zu verständigen, hängt ab, einmal von dem Wissen, das ich besitze, von dem Fachwissen und zum Zweiten von der Fähigkeit, mich mich auf die soziale Situation verstehend einzulassen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, so etwas wie eine situationshermeneutische Kompetenz, auf deren Basis eine Verstehenskompetenz, die es mir ermöglicht, sozusagen das, was ich an fachlichem Wissen besitze und hoffentlich an verschiedenem fachlichen Wissen, auf diese Situation zu beziehen und mir sozusagen diese Situation neu zu erschließen. Dabei kann im einen oder anderen Fall das eine oder andere Wissen fehlen, und dann bietet es sich möglicherweise an, einen Lernprozess zu initiieren, eine Lernschleife, dazu sage ich gleich nochmal was, mit der man sich dieses fehlende Wissen holt, in das eigene Wissens- und Bedeutungsgebäude integriert und somit Selbstverständigung wiederherstellt. Also jetzt soweit zu den Begriffen. Und Bildungsberatung thematisiere ich nur unter dem Aspekt der Lernberatung. Also ich thematisiere jetzt nicht Fragen, zum Beispiel welche Bildungsangebote in welchen Regionen verfügbar sind und so weiter. Aber was ich nochmal hinweisen möchte, das ist sozusagen eins meiner Lieblingsthemen, die Differenz zwischen Lehren und Lernen, Das mache ich immer regelmäßig, gerade wenn ich es mit Pädagogen zu tun habe, weil das oft immer durcheinander geworfen wird. Also ich bringe nochmal in Erinnerung, Lehren ist ein Prozess, den Lehrende durchführen und ist ein anderer Prozess als der Lernprozess. Lehren ist das, was der Lehrende tut. Er bietet etwas an, er bietet Wissen an, er versucht es zu vermitteln, er präsentiert es, was weiß ich, was er alles tun kann, an schlauen, intelligenten an Sachen. Er hat eigene Ziele, er verfolgt eigene Interessen und vor allem er hat eigene Bedeutungshorizonte und Relevanzen. Wenn ich hier stehe, ich will Ihnen jetzt sozusagen etwas vermitteln und Sie haben andere Bedeutungshorizonte. Sie sind mehr oder weniger weit von dem weg, was ich jetzt hier anbiete. So. Und ob Sie sich überhaupt hier lernend einlassen oder denken, naja, dieser Tag wird auch an mir vorübergehen. Das ja, ist alles sozusagen offen. So, und Pädagogik geht erst da los, wo diese Differenz aufgemacht wird. Und sie wird viel zu oft, viel zu schnell zugemacht und damit kann es gar nicht losgehen. Also wenn diese Einheit bestehen würde zwischen Lehrenden und Lernenden, was soll man da noch machen? Doch das Geschäft erledigt. So. Also von daher seien Sie bitte äußerst skeptisch über so Begriffe wie informelles Lernen. Ja, gibt's nicht. Lerne ich jetzt informell oder formell, wenn ich lerne? Sie können bestenfalls in informellen Kontexten lernen oder in formellen Kontexten lernen. Aber die Qualität Ihres Lernprozesses ist doch nicht irgendwie heute an geraden Tagen formell und an ungeraden informell oder so. Ja? Also, achten Sie auf solche Begriffe oder neue Lernkonzepte, Gottes Willen. Ja? Da gibt es Pädagogen, die erfinden neue Lernkonzepte. Sie sollen froh sein, wenn sie neue Lehrkonzepte haben. Ja, das ist doch schon mal ein schöner Erfolg. Aber sozusagen das Lernen von Menschen zu konzeptionieren, Unsinn von außen, das kann nur der Lernende irgendwie selbst. Also es gibt ein paar einfache Basics, die aber ständig sozusagen ruiniert werden. Die braucht man jetzt aber, wenn man sich folgende Lernkulturen anschaut. Ich mache das in Anlehnung an Ortfried Schäfter, der eine, finde ich, sehr eingängige Unterscheidung getroffen hat. Ich habe es ein bisschen abgeändert, aber das ist seine Idee. Es geht um die Unterscheidung von vier Kulturen. Ich muss beim Mikrofon bleiben. Und Sie sehen als erstes eine Qualifizierungskultur, da ist alles bekannt, da ist alles im Lot, so wie es aus auf den ersten Blick aussieht. Dann eine Aufklärungskultur, eine Suchbewegungskultur und eine Selbstverständigungskultur. Da ist also die Ausgangslage unbekannt. Ja, ich weiß nicht, wo ich stehe und ich weiß nicht, wo ich hin will. Also scheint besonders schwierig zu sein. Ich versuche das mal zu erläutern. Eine Qualifizierungskultur. In einer Qualifizierungskultur ist dem Lehrenden und dem Lernenden, oder ich sage es mal so, in einer funktionierenden und gelingenden Qualifizierungskultur ist es beiden, dem Lehrenden und dem Lernenden, klar, dass sozusagen bekannt ist, was gewusst wird und nicht gewusst wird. Also, im Englischkurs ist klar, welche Wörter zu lernen sind, welche bestimmten Redewendungen für welchen Lebensbereich, ob das eher Englisch für Berufstätige ist oder Englisch für die Feriengestaltung. Also es ist dann sozusagen auch klar, wo es hingehen soll.
Man weiß, was man nicht kann, man weiß, wo es hingehen soll. Und es ist sozusagen, beide sind sich einig, dass es genau da hingehen soll. Dann funktioniert so eine Qualifizierungskultur. Dann kann der Lehrende etwas anbieten, präsentieren, hoffentlich einigermaßen methodisch begründet. Und in aller Regel werden die Teilnehmer danach etwas gelernt haben, weil sie davon ausgehen, dass das, was der Lehrende anbietet, auch in ihrem Interesse ist, ihrem Lerninteresse entspricht. Ähnlich verhält sich es bei der Aufklärungskultur. Da ist die Ausgangslage in aller Regel unbekannt, also man empfindet man hat das Empfinden, dass es irgendwie so nicht gut ist, wie es momentan ist. Also gerade im Bereich der politischen Bildung, also man ist sozusagen mit dem ökologischen Zustand nicht zufrieden oder mit politischen Zusammenhängen oder was weiß ich. Und der Dozent weiß, wie es besser sein könnte, wie das gute Leben aussieht, wie sozusagen gut nachhaltig gelebt werden kann und. Also er hat was anzubieten. Und wenn die Teilnehmer sagen, ja toll, was der anbietet, das leuchtet mir in hohem Maße ein, dann gelingt auch diese Aufklärungskultur. Sie kennen sicherlich beide Formen und Sie kennen sicherlich auch Situationen, in denen beide Formen nicht gelingen. Das ist dann meistens dann der Fall, wenn für den Lehrenden die Ausgangslage bekannt und der Zielwert bekannt ist, und für den Lernenden vielleicht auch, aber die Werte anders aussehen. Oder wenn für den Lehrenden beides bekannt ist und für den Lernenden der Zielwert unbekannt ist, dann gibt es Konflikte. Also diese Kulturen funktionieren immer dann, wenn sowohl Lehrende als auch Lernende Einigkeit besitzen über Ausgangslage und Zielwert. Interessant für uns und gerade für die Beratungsprozesse sind jetzt die unteren beiden Kulturen, die Suchbewegungskultur und die Selbstverständigungskultur, denn hier ist der Zielwert unbekannt. Und in diesen beiden Fällen reden wir über beratungsorientierte Bildung oder über Beratung. Es gilt zunächst mal zu klären, wo soll die Reise hingehen. Und das heißt, wir gehen auch von einem Lehrenden aus, der anders als oben diesen Zielwert nicht einfach so von vornherein weiß und anbietet. Bei der Suchbewegungskultur ist die Ausgangslage noch bekannt, bei der Selbstverständigungskultur ist sie unbekannt. Ich bleibe mal bei der Selbstverständigungskultur, weil das ohnehin der schwerere Fall ist. Das ist die Situation, die ich vorhin mit der Selbstverständigung beschrieben habe, das heißt, ich befinde mich irgendwo, zum Beispiel am Ende meiner schulischen Laufbahn, vor der mittleren Reife, vorm Abitur oder vorm Aus. Ich befinde mich in einer beruflichen Sackgasse, in der Arbeitslosigkeit, also irgendwo in schwierigen Lebenssituationen, die ich in aller Regel nicht ganz klar einschätzen kann, dann ist die Ausgangslage unbekannt oder vielleicht nur ein bisschen bekannt. Und es geht darum, sich in dieser Situation zunächst mal zu verständigen. Und wenn diese Verständigung einigermaßen zufriedenstellend gelingt, dann kann ich sozusagen eine Orientierung, dann habe ich festen Boden unter den Füßen und ich kann mich orientieren, ich kann einen Zielwert definieren und den zunächst mal ansteuern. Das ist sozusagen die Grundidee von Beratung. Menschen, Ratsuchenden, die zu uns kommen, dabei zu helfen, sich selbst zu verständigen. Und damit sozusagen wieder Gestaltungsmächtigkeit, Gestaltungskompetenz für ihre Lebenssituation zurückzugewinnen. Wenn ich nämlich nur in Anführungszeichen, wenn ich mich in den oberen beiden Bereichen bewege, sozusagen mit klarer Information, weil es mir als Berater oder Lehrenden klar zu sein scheint, wo die Reise hingehen soll, dann geht es eben nicht um Selbstverständigung, sondern dann geht es um das Anbieten von Informationen, die man selbst als Berater oder Lehrender für wichtig empfindet, von der aber nicht geklärt ist, ob sie relevant ist im subjektiven Bedeutungshorizont des Ratsuchenden. Um das zu klären, muss ich diesen Selbstverständigungsprozess, diesen Selbstverständigungsprozess zum Thema machen, ihn unterstützen, und das heißt für mich als Lehrenden oder Beratenden, ich muss mich verstehend auf den Lernenden oder Ratsuchenden einlassen. Gute Lehrer, die erfolgreich sind in dem Bereich der Qualifizierungskultur beispielsweise, die machen das auch. Die stellen Selbstverständigungsprozesse zwischen sich und den Auszubildenden, den Schülern oder was es sozusagen auch immer ist, Kursteilnehmern, stellen die her. Und wenn es in der Pause ist oder sonst irgendwo. Aber sie vergewissern sich, ob ihre Idee vom Ziel mit dem Zielwert, mit den Zielvorstellungen der Teilnehmer, Lernenden, Schüler und so weiter, Auszubildenden identisch ist. Nur dann können Vermittlungsprozesse gelingen. Ich halte diese Unterscheidung hier für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich, weil sie es erleichtert, die Beratungshandeln zu verorten und klar abzugrenzen von anderen didaktischen Formen, wie eben Qualifizierung im Sinne von vielleicht im einfachsten Falle nur im Sinne von Information oder von Aufklärung. Ich denke, Beratung muss immer davon ausgehen, dass in der Beratungssituation der Zielwert des Ratsuchenden unbekannt ist und dass es diesen Zielwert erstmal zu verstehen gilt. Wer schon verstanden hat als Berater, der sozusagen bewegt sich nicht mehr in der Selbstverständigungskultur, sondern möglicherweise schon in der Aufklärungs- oder Qualifizierungskultur. Dagegen ist nichts einzuwenden, nur muss wirklich sichergestellt sein, dass er vorher verstanden hat. Und wenn dieser Prozess etwas kurz gerät, dann ist das Bemühen sozusagen auf dieser Informations-, Qualifizierungs- oder Aufklärungsebene ziemlich hoffnungs- und chancenlos. Hinter diesen didaktischen Ebenen steckt ein spezifisches Modell vom Lernen, das ich Ihnen gern anbieten möchte. Ein Modell von Lernen, das deutlich abweicht von der Sichtweise auf Lernen als innerpsychischem, rein kognitiven Vorgang. Man kann Lernen auch als eine spezifische Form sozialen Handelns verstehen. Als ein Handeln, das begründet verläuft. Das heißt, dass Menschen Lernbegründungen besitzen oder Lernwiderstände begründet entwickeln können. Und das ist sozusagen das Interessante, dass man als Berater oder Lehrender sich diesen Lernbegründungen verstehend nähern kann. Also wenn ich als Berater oder Lernender sozusagen die Lernprozesse diesen Prozessen nicht verstehend nähern kann, dann ist aus meiner Sicht die Grundlage für Beratung weg. Dann ist die entfallen. Ich brauche sozusagen also ein Konzept, eine Vorstellung, wie Menschen lernen, um mich diesem Lernprozess nähern zu können. Und wenn ich Lernen kognitionstheoretisch modelliere oder gar als Stimulus-Response-Modell, wo sozusagen der Kopf eine Blackbox ist, die es mit entsprechenden Stimuli
in irgendeine Richtung zu bewegen gilt, wo sozusagen Skills blind trainiert werden, dann wüsste ich nicht, wie sich sozusagen in so einem Modell der Lehrende dieser Blackbox verstehend nähern könnte. Er könnte höchstens unterschiedliche Stimuli sozusagen immer anbieten, da mal pieksen und dort mal, in der Hoffnung, dass der Ratsuchende in die Richtung des Beraters zu laufen beginnt. Dieses Bild vom Lernen als sozialem Handeln beginnt mit einer Handlungsproblematik, die im normalen alltäglichen Handeln beginnt. Also was ich vorhin gesagt habe, normalerweise sind wir alle handlungsfähig. Mit dem Wissen, das wir haben und sozusagen mit der Verstehenskompetenz, die wir besitzen, Wissen hier, Verstehenskompetenz da, sind wir in der Lage, uns in den meisten Situationen zu orientieren und zu handeln. Das heißt auch, diese Situation sozial kompetent zu gestalten. Und dann gibt es eben Situationen, in denen empfinden wir eine Handlungsproblematik. Und mit Handlungsproblematiken kann man unterschiedlich umgehen. Man kann sozusagen innehalten und versuchen, über die Mauer zu springen. Das ist dann die sogenannte Lernschleife. Oder man weicht dem Hindernis aus. Also man kann beispielsweise unter der Mauer sozusagen unten durchlaufen. Was man macht, hängt von der subjektiven Befindlichkeit ab, also wirklich von der sozialen Situiertheit und emotionalen Beschaffenheit, möglicherweise auch von der körperlichen Beschaffenheit, die man aktuell hat. Man handelt ja nicht in jeder Situation gleich. Und es gibt Situationen, in denen habe ich quasi, Holzkamp spricht hier von einer Diskrepanzerfahrung, das ist ein Modell, was an die kritische Psychologie angelehnt ist, die hier in Berlin von Klaus Holzkamp mitbegründet wurde. Dann habe ich eben keine Diskrepanzerfahrung, ich sag mal, also andersrum gesprochen, ich finde es nicht so schlimm mit der Handlungsproblematik, ja. Soll mir doch irgendwie den Buckel runterrutschen, damit kann ich leben, das halte ich aus. Man muss ja nicht überall handlungsfähig sein, ich habe was Besseres zu tun. So, ich merke zwar, das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber es liegt sozusagen nicht in meiner Prioritätenliste ganz oben. Und wenn mich dann einer zwingen kann, trotzdem zu lernen, wie in der Schule, dann lerne ich eher defensiv. Ich mache es, weil ich es machen muss, weil ich sonst von der Schule fliege, eine schlechte Note bekomme oder sonst irgendwas. Aber es hat mit sozusagen meiner Handlungsfähigkeit, meiner persönlichen Gestaltungskompetenz da nichts zu tun. Sozusagen der andere Weg ist sozusagen der Sprung über die Mauer, die Lernschleife, die braucht eine Diskrepanzerfahrung als Ausgangspunkt. Also hier evoziert die Handlungsproblematik eine Diskrepanzerfahrung und ich versuche expansiv, in einer expansiven Weise, mir über die Situation klar zu werden. Expansivität hat übrigens den gleichen Begriffscharakter wie Nachhaltigkeit. Ob etwas expansiv ist, lässt sich nur im Scheitern beurteilen, aber nicht sozusagen im fortlaufenden Prozess. Man kann nur hoffen, dass dadurch sozusagen erweiterte gesellschaftliche Handlungsfähigkeit entsteht. So, und an dieser Stelle ist der Lernende gefordert, sich neu zu orientieren. Also er braucht jetzt irgendwie neues Wissen über die Situation und ja, da kommen Berater ins Spiel. Die bieten etwas an, in der Regel gegen Horizonte, aber das können sie nur dann gezielt anbieten, wenn sie vorher verstanden haben, wo die Lernbegründung, wo die Diskrepanzerfahrung und wo die Handlungsproblematik des Ratsuchenden liegt. Und das ist die zentrale Herausforderung. Also ich verstehe Beratung so, dass es sozusagen die erste Herausforderung des Beraters ist, sich verstehend auf die Handlungsproblematik und die Lernbegründungen und Lerninteressen des Ratsuchenden verstehend einzulassen und dann in einem zweiten Schritt sozusagen daran anknüpfen,
Gegenhorizonte anzubieten. Gegenhorizonte deswegen, weil es sozusagen etwas ist, was dem Ratsuchenden noch nicht verfügbar ist. Es ist ein anderes, noch fremdes Wissen, was einem da entgegenkommt. Werden Sie selber auch wissen, wenn irgendeiner was erzählt, dann denken Sie im ersten Moment, na, das ist aber strange irgendwie, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Und dann versucht er vielleicht noch aus verschiedenen anderen Perspektiven heraus, ihnen das näher zu bringen. Und irgendwann mal sind sie in der Lage, das besser zu verstehen, was da entgegenkommt, und dieses neue Wissen in ihr eigenes Wissensgebäude einzubinden und zu transformieren. Und damit haben sie möglicherweise eine neue Perspektive gewonnen auf diese problematische Mauersituation hier und sind in der Folge mit dieser neuen Perspektive tiefer drin in der Situation, können sie besser erklären als vorher und gewinnen dadurch neue Handlungsoptionen. Damit sozusagen machen sie zweierlei. Erstens vollziehen sie einen individuellen Selbstverständigungsprozess. Also das heißt, Sie als der Ratsuchende als Subjekt verständigt sich in der Situation besser, und zweitens eignet er sich aus dem gesellschaftlichen Möglichkeitsfeld von Wissen, sozusagen aus dem gesellschaftlichen Wissensreservoir, zusätzliches Wissen an. Also das nochmal so zu dem Punkt Fachliches und Persönlich-Soziales. Das ist in einer Weise miteinander verknüpft, die sich überhaupt nicht auflösen lässt. Ohne Wissen geht gar nichts, aber sozusagen ohne den Bezug des Wissens auf meine individuelle und gesellschaftliche Handlungssituation ist jedes Wissen wertlos. Und in dieser Weise organisieren wir auch unser Wissen. Ich organisiere mein Wissen als Wissenschaftler anders als Sie. Ich organisiere es für die Wissenschaft. Das, was Sie machen, könnte ich möglicherweise gar nicht machen. Und umgekehrt ist es genauso. Und trotzdem reden wir alle zusammen über pädagogisches Wissen. Es gibt pädagogisches Wissen für die Bildungspraxis, das mit sozusagen vielen anderen Wissensanteilen verbunden ist. Und es gibt pädagogisches Wissen für die Wissenschaft. Genauso verhält sich es in der Architektur, in der Mechanik, Elektrotechnik und so weiter. Also, Wissen ist immer in soziale Handlungskontexte eingebunden. Also, ich komme zum Schluss. Ich wollte Ihnen mit diesen beiden Modellen, also einerseits mit sozusagen der Differenzierung dieser unterschiedlichen didaktischen Kulturen, den aus meiner Sicht den didaktischen Ort von Beratung deutlich machen, und ich wollte Ihnen zweitens ein Konzept von ein Lernmodell, ein theoretisches Modell vom Lernen anbieten, das sozusagen nochmal gut erklären kann, wie sich Berater, die oder Menschen, die sich verstehend auf Lernende einlassen, warum die das können und wie sie es können. Beides zusammengenommen ist aus meiner Sicht eine gute Grundlage, um so etwas wie Gestaltungskompetenz tatsächlich zu entwickeln. Wer sich nach einem Bildungsprozess bezogen auf eine Handlungsproblematik, die er vorher mitgebracht hat, besser verständigen kann, der hat seine Gestaltungskompetenz erweitert. Ich hoffe, dass Sie zu Beginn dieser Weiterbildung Handlungsproblematiken mitgebracht haben und nicht nur den Wunsch, am Ende ein Zertifikat mit nach Hause zu nehmen. Und dass Sie jetzt am Ende dieser Weiterbildung sozusagen diese Handlungsproblematik übersprungen haben. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir selbstkritisch überlegen, ob sozusagen die Lernunterstützungsmaßnahmen, die hier geboten wurden, möglicherweise zu wenig waren, oder ob die Lernbegründung sozusagen nicht ausreichend war. Aber so etwas lässt sich reflektieren. Das nur als Beispiel. Also, das wäre für mich
sozusagen die Antwort darauf, wie Bildungsberatung, Gestaltungskompetenz, wie nachhaltig auch immer, was Gewisses weiß man nicht, aber Gestaltungskompetenz herstellen kann und damit sozusagen Bildungsprozesse, die auf jeden Fall nachhaltiger sind als auf der Ebene der Qualifikationskultur, auf der man im Einzelfall nicht weiß, sagen, ob die Interessen und Ziele der Lernenden und die der Lehrenden deckungsgleich sind. Ich danke Ihnen.